Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Religion kann etwas Wunderbares sein. Der persönliche Glaube schenkt vielen Menschen Kraft, Sinn und Zuversicht im Leben. Religion kann aber auch ein Instrument sein für Gewalt, Sexismus und Unterdrückung.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit Daniel Fanslau.
Schon seit Tausenden von Jahren streiten die Menschen darüber, was der richtige Glauben ist, welches die wahren Götter sind und nach welchen religiösen Gesetzen wir Menschen leben sollen. Genau gleich lang sind Religion und Glaube aber ein fester Bestandteil von menschlichen Kulturen. Sie ordnet, reguliert und bringt vieles in Balance. Ist Religion ein Fluch oder ein Segen? Über das reden wir heute mit einer muslimischen Politikforscherin und mit dem Professor Antonius Leithegner hier im Durchblickstudio. Herzlich willkommen.
Merci vielmals.
Sie sind an der Uni Luzern Professor für Politik und Religion. Politik und Religion, das zeigt schon Ihren Titel. Religion ist mehr als einfach nur der persönliche Glaube. Ja. Würden Sie dem zustimmen und wie merken Sie das in Ihrer Forschung auch?
Man merkt das daran, wenn man sich wissenschaftlich mit dem Feld beschäftigt, dass das Thema Religion quasi ein Querschnittsthema ist. Es taucht in allen Bezügen auf, ob man sich mit dem politischen System der Schweiz beschäftigt als Politikwissenschaftler oder mit den internationalen Beziehungen. Religion ist sozusagen immer.
Es ist omnipräsent und viele Leute assoziieren es vielleicht im Moment eher auch mit Konflikt und Gewaltpotenzial. Wieso bietet Religion so ein grosses Potenzial für das?
Naja, die knappe Antwort auf Ihre Frage wäre, Religion erweist sich als konfliktträchtig, weil sie für so viele Menschen auf der Welt eben sehr wichtig ist und bestimmend für das Leben der Menschen ist. Religion definiert, wer man ist und wer die anderen sind.
Das wäre die knappe Antwort.
Die erstmal. Und wissenschaftlich muss man natürlich ein bisschen umsichtiger noch herangehen. Und ich möchte mir gerade die erste Frage ein bisschen länger anschauen. Und zwar im Hinblick darauf, quasi, was eigentlich in dieser Frage alles drinsteckt, die man stellt. Ja? Implizit steckt natürlich auch drin, wir wollen Konflikt und Gewaltpotenzial nicht haben. Das ist was Schlechtes. Ja? Und dann heißt die Frage nur noch nach den Ursachen. Wissenschaft fragt aber zum Beispiel auch, sind die Prämissen richtig? Also, oder sollte man Konflikt und Gewalt in einem Atemzug nennen? Und was versteht man eigentlich darunter, wenn man Religion oder Religionen sagt? Diese Definitionsfrage, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ich würde jetzt gerne bei dem Gewaltthema bleiben. Und es ist klar, wir sehen das ja auch in unserem Alltagswelt. Wir haben den Gaza-Krieg vor Augen. Wir wissen um den Ukraine-Krieg. Wir wissen um die Rolle der Religion im Jemen. Kurz, man sieht das Thema Religion und Gewalt in der Gegenwart permanent. Aber auch historisch ist das natürlich ein Thema, was die Geschichte auch Europas begleitet. Eben zum Beispiel im Zeitalter der Reformationskriege. Oder speziell die Schweiz, in einem vergleichsweise jung, der Sonderbundskrieg von 1847. Deswegen ist das klar, wenn man heute Menschen fragt in der Schweiz, wie sie Religion wahrnehmen, wir haben eine Repräsentativbefragung der Mosaik-Studie von 2018 und auf die Frage, würden Sie sagen, Religion führt zu Konflikten, erhält man 78% Zustimmung.
Das ist ein höherer Wert.
Das ist ein ganz hoher Wert, also fast alle im Prinzip, sage ich mal. Und dezidiert dagegen sind nur 8,3%.
Das sind vielleicht dann die gläubigen Menschen, die dann würden widersprechen. Weiß man das?
Das könnte man rausfinden. Die Vermutung liegt vielleicht nahe, ja, genau. Es gibt eine Studie, die das mal weltweit angeschaut hat, von den Kollegen Croissant, Wachschal und Schwank. Kulturelle Konflikte seit 1945. Und da geht es darum, welche Rolle Sprache, Religion, Geschichte in kriegerischen Auseinandersetzungen spielt. Und die Analyse von Kriegen und Bürgerkriegen zeigt, dass gerade in der jüngeren Zeit der Anteil der Konflikte, in denen Religion involviert ist, das heißt nicht ursächlich involviert ist, dass der deutlich zugenommen hat. Also das spricht sozusagen für die Frage erstmal. Ich würde trotzdem noch einen Vorbehalt anbringen, weil wenn man mal die Zeitspanne ändert und vor 1945 geht, und dann nur mal in Europa beziehungsweise in der mehr oder weniger westlichen Welt bleibt, dann haben wir zwei Weltkriege erlebt. Mhm. Und das hat im Ersten Weltkrieg schätzungsweise 20 Millionen Tote gekostet, im Zweiten Weltkrieg 60 Millionen Tote. Mhm. Und da war Religion kaum ein prominenter Faktor. Sondern das waren Menschen, die geopfert worden sind, jetzt zitiere ich quasi den Originaltalk so ein bisschen, auf den Altären der Nationen, also Nationalismus. Und es waren die Opfer der Großerzählungen der Moderne, der ideologischen, also von Kommunismus und Faschismus, Nationalsozialismus. Auch dort im klassischen Sinne, so über wie wir heute über Religion reden, die Weltreligion eigentlich nicht involviert. Also wenn man nur so auf die Religionen wie in der Gegenwart schaut, dann blendet man diese Sachen aus. Und dann möchte ich noch sagen, es ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man diese Fragen produktiv angehen will, dass man Konflikt und Gewalt auseinanderhält. Mhm. Weil Konflikte sind in pluralen Gesellschaften unvermeidlich in gewissem Umfang. Und sie sind auch durchaus positiv, ja, weil sie ja auch quasi gesellschaftlichen Fortschritt und Wandel bringen können. Bei der politischen Gewalt sieht das anders aus, weil die ist auf alle Fälle Feind jeder freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Also wenn man sich den Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol in Washington in Erinnerung ruft, das war ein Tabubruch, ein weltgeschichtlicher Tabubruch über das demokratische Miteinander und Miteinander regieren. Ja, jetzt haben wir über das Weshalb noch nicht geredet, aber das kommt ja im Laufe unseres Gesprächs, werden wir uns dem annähern.
Da kommen wir nachher noch dazu, und Sie haben das schon sehr schön angesprochen. Die Wissenschaft möchte differenzieren, im Gegensatz zu Zuspitzen, in diesem Konfliktfeld befinden wir uns. Und alle, die das schätzen und genau darum vielleicht beim Durchblick gelandet sind, bei unserem Wissenspodcast, ihr könnt uns neu auch als Video schauen, auf Spotify oder auf YouTube oder auf blick.ch. Und egal, wo ihr uns mitverfolgt, wir freuen uns immer über ein Abo, ein Like oder ein Kommentar. Wir probieren weiter zu differenzieren in dieser Religion. Sie haben das sehr schön gesagt, der Unterschied zwischen Konflikt und Gewalt. Das sind noch verschiedene Paar Schuhe. Aber auch bei der Gewalt gibt es ja nicht nur den Krieg. Es gibt verschiedene Formen von Gewalt, die vielleicht zum Teil nicht mal etwas mit Waffen und Bedrohung und körperlicher Unversehrtheit müssen zu tun haben. Welche Formen von religiöser Gewalt gibt es denn?
Ja, eine sehr wichtige Frage. Den Politikwissenschaftler, die Politikwissenschaftlerin interessiert natürlich vor allem die politische Gewalt. Also das heißt physische Gewalt, die eingesetzt wird, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Aber wichtig ist natürlich erstmal zu sehen, dieses Phänomen Gewalt im Umgang von Menschen mit Menschen ist viel breiter. Und es drängt sich ja dann erstmal die Frage auch auf nach den Ursachen von Gewalt unter Menschen, weil das hatten wir ja in der ersten Frage schon angetönt. Und da würde ich sagen, die Ausgangsüberlegung ist, dass man erstmal festhält, die meisten Menschen lieben den Frieden. Und die meisten suchen ein Leben ohne Gewalt. Aber wer schon mal auf der Autobahn unterwegs war und dann seine Hupe oder Lichthupe eingesetzt hat, um sich Platz zu verschaffen oder sich bei anderen beschweren, die sich vielleicht falsch verhalten haben, der merkt, so weit weg ist quasi die Aggression vielleicht dann doch nicht, sag ich mal. Und das schlummert, beziehungsweise kann relativ leicht aufbrechen. Wie gewalttätig eine Kultur oder eine Religion praktisch ist, hängt eben auch von der Sozialisation ab. Friedensfähigkeit setzt andere Werte voraus als Vorbereitung auf den Krieg. Friedensfertigkeit, dann geht es um Universalismus, Menschenrechte, Empathie mit anderen, Kommunikationsfähigkeiten. Beim Krieg hat man es schnell mit Sekundärtugenden wie Gehorsam, Tapferkeit, Opferbereitschaft zu tun. Und wenn es um Religion und Gewalt geht, schwingt immer beides mit. Religiöse Gemeinschaften und Gruppen, und das ist auch wichtig, können Gewalt auch nach innen, also gegenüber ihren eigenen Gläubigen, ausüben. Und diese Phänomene treten häufig in kleinen und strikten Gruppen mit hohem Gruppendruck, charismatischen Führungspersönlichkeiten auf. Aber auch die großen Kirchen sind von diesen Problemen des sozusagen Drucks auf die eigenen Mitglieder nicht ganz frei. Also wir erinnern uns an die Zeit der Milieus in der Schweiz mit den hohen Heiratsgrenzen zwischen den christlichen Konfessionen, die kantonale Differenzierung und ähnliche Dinge. Und in den letzten Jahren haben wir auch alle erfahren, dass es Fälle des sexuellen Missbrauchs gerade auch in kirchlichen Kontexten gibt, was ja auch in den Bereich des Gewalt reingehört. Gleichwohl, diese Frage adressiert vor allem das Politische. Und politisch wird es dann, wenn es um Bürgerkriege, Kriege zwischen Staaten und transnationale Konflikte und Terrorismus geht.
Es gibt also in dem Fall Gewalt einerseits gegen aussen, gegen andere Gruppierungen. Es gibt Gewalt gegen innen, gegen die eigenen Mitglieder. Mhm. Aber genauso wie der Wunsch nach Frieden bei den meisten Menschen vorhanden ist, ist trotzdem das Potenzial für Gewalt eben auch herum. Ja. Wann schwappt denn das quasi über? Oder welche Akteure sind entscheidend dafür, dass eine Religion, die sich vielleicht um Frieden verschrieben hat, dann plötzlich gewalttätig wird?
Also bei der Frage nach dem Zusammenhang von Religion und politischer Gewalt, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man immer genau hinschaut, und zwar auf die Nähe von Religionen zur politischen Macht und zur Herrschaft. Mhm. Und vor allen Dingen dann auch, wie diese Art und Weise dieser Zuordnung von Religion und Macht aussieht. Religionen an sich, sofern man die überhaupt so isoliert betrachten kann, also Religionen an sich, das ist in aller Regel nicht der Antrieb zur politischen Gewalt, sondern es geht um was anderes. Religionen erzeugen Zugehörigkeiten, erzeugen Gefolgschaft, und sie sind in dieser Perspektive eben auch anfällig für Machtansprüche. Mhm. Und politische Machthaber sind daran interessiert, Gefolgschaft zu mobilisieren und ihr Handeln zu legitimieren. Und das macht natürlich das Interesse der Politik an der Religion oft aus. Und insbesondere dann, wenn es um kriegerische Konflikte geht, dann möchte man schon den Segen der Waffen auch noch gerne mit in Anspruch nehmen.
Das ist eigentlich so eine unheilige Allianz zwischen Politik und Religion, könnte man das so bezeichnen.
Wenn man das werten will, dann so kommen unheilige Allianzen zustande. Mhm. Genau. Ein konkretes Beispiel dafür könnte man eben auch einfach nach Russland schauen. Ja? Mhm. Die dortige russisch-orthodoxe Kirche, der dortige Patriarch hat den Angriffskrieg auf die Ukraine mehrfach gut geheißen. Mhm. Im Vorfeld, über lange, lange Jahre, hat Putin und sein Regime der russisch-orthodoxen Kirche Vergünstigungen eingeräumt im Bildungswesen, Zugang zu Militär und ähnlichen Dingen, gewisse Abschottung des Landes gegen andere Religionsgemeinschaften. Und im Gegenzug musste die russische orthodoxe Kirche jetzt liefern, nämlich Legitimation für den Krieg in der Ukraine. Und wie gesagt, Kirill hat diesen Krieg auch gut geheißen.
Ein Phänomen, das häufig genannt wird, wenn es um religiöse Gewalt geht, ist Fundamentalismus, wo es in verschiedensten Religionen gibt, wo dann wirklich mit aller Härte eigentlich die eigenen, sehr extremen Ansichten möchte durchsetzen. Ist das immer der Treiber von Gewalt in einer Religion, oder wie wichtig ist der Fundamentalismus?
Das Stichwort Fundamentalismus muss natürlich fallen, wenn man über Religion reden will. Mhm. In der sozialwissenschaftlichen Forschung ist das sehr intensiv diskutiert worden und auch durchaus mit verschiedenen Facetten und Aspekten. Insbesondere hat man sich in den 2000er Jahren mit diesem Thema beschäftigt. So ein Minimalkonsens ist zu sagen, also religiöser Fundamentalismus, da geht es um eine ganz bestimmte Form von Reaktion auf Moderne, auf Freiheit, auf westlichen Lebensstil. Mhm. Historisch kann man sagen, stammt der Begriff und das Phänomen aus den USA. Das ist ja auch ganz interessant. Ne? Mhm. Und um 1900 wurde das Wort aufgebracht für einen Teil der dortigen Denominationen, die sich quasi gegen eine moderne Lesart der eigenen religiösen Überlieferung wendeten. Mhm. Das hieß wörtliches Festhalten am Schriftverständnis, die Schrift, also die Bibel, als unfehlbare Schrift verstehen. Man ging davon aus, das baldige Erscheinen Jesu Christi, also die Rückkehr auf Erden. Häufig stand auch ein strafendes Gottesbild dann beim Fundamentalismus im Mittelpunkt. Und das hat dann Effekte, nämlich nach außen dahingehend, dass man, wie Sie es schon angetönt haben, also sozusagen die scharfe Abgrenzung sucht. Man möchte anders sein als die Umgebung, und man möchte seinen eigenen Standpunkt nicht nur bewahren, sondern auch durchsetzen. Wenn man sich das in der Forschung anschaut, dann hat es in den 2000er Jahren ein großes internationales Projekt besonders an der Notre Dame University in den USA gegeben, gefördert von der American Academy. Und dieses Fundamentalismusprojekt hat gezeigt, es geht quer durch die Religionen. Also es ist nicht eine bestimmte Religion, die betroffen ist. Und sie haben auch herausgearbeitet, was die verschiedenen fundamentalistischen Religionen verbindet. Und das muss man vielleicht mal im Original gehört haben. Also ich habe die Definition mitgebracht. Mhm, gern. Die heißt, Fundamentalismus bezieht sich auf ein erkennbares Muster religiöser Militanz, mit dem selbsternannte wahre Gläubige versuchen, die Erosion der religiösen Identität aufzuhalten, die Grenzen der Religionsgemeinschaft zu befestigen und lebensfähige Alternativen zu säkularen Institutionen und Verhaltensweisen zu schaffen.
Wenn ich einhaken darf, das zeigt eigentlich jetzt in diesem Beispiel gerade, es sind die Gläubigen, die ihre Interpretation von der Religion über die von anderen setzen. Also der Fundamentalismus kommt von den Gläubigen her und nicht von der Religion selber. Der ist nicht zu finden in den Texten oder in der Grundauslegung von einer Religion.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, auf den Sie da aufmerksam machen. Häufig geht es ja gerade auch in dieser Fundamentalismusdebatte darum, quasi stammt es aus der religiösen Überlieferung, der Religion selbst, haben Sie gesagt, oder stammt es aus dem jeweiligen Kontext und so weiter. Mhm. Und da muss man eben festhalten, die Art und Weise, wie Religion im Hier und Jetzt realisiert wird, ist eine Auslegungssache, so oder so, egal welche Art von Auslegung man vertritt. Und deswegen ist der Schlüssel zum Verständnis von Religion in sozialen, politischen, gesellschaftlichen Kontexten immer sozusagen die, ich nenne das immer die Theologie des Politischen. Also das heißt, wie lege ich die eigene religiöse Tradition im Jetzt und im Hier aus? Vielleicht noch ein Satz zum Fundamentalismus. Mhm. Diese Definition hat zwei interessante Aspekte. Nämlich einmal wird angetönt, das ist eklektisch. Also die Leute suchen mehr oder weniger beliebig die Schriftzitate zusammen, sodass es für sie passt im Sinne einer scharfen Abgrenzung.
Sie instrumentalisieren die einzelnen Passagen aus dem Text.
Genau, also der Text sozusagen wird eher in Richtung eines Steinbruchs verwendet für die eigenen Aussagen. Mhm. Und das andere, und das ist vielleicht noch wichtiger, und das ist der Punkt, das Verhältnis zur Gewalt, zur politischen Gewalt. In der Definition heißt es religiöse Militanz. Was meint das? Das kann Kämpfen für die eigene Überzeugung heißen, indem man zum Beispiel in der Öffentlichkeit hinsteht. Ja, aber das kann eben auch der Einsatz von physischer Gewalt sein. Mhm. Und weil das so ein breites Spektrum ist und so schwer auch unter dem Begriff Fundamentalismus alles mitsegelt, ist die aktuelle Tendenz in der Forschung zu sagen, wir schauen doch mehr in Richtung religiösem Extremismus. Ja, dann hat man einen Anker, der sich auf die freiheitliche Gesellschaft und die demokratische Ordnung bezieht. Mhm. Und quasi man guckt auf die Teile von religiösem Fundamentalismus, die sich explizit gegen diese Ordnung richten und die auch explizit dagegen ankämpfen, auch eventuell mit gewaltförmigen Mitteln.
Mhm. So kann man das scharf abgrenzen. Eine Frage, die ich mir stelle, Religionen haben meistens so einen gewissen universalen Wahrheitsanspruch. Also sie glauben wie, okay, wir verstehen, wie die Welt geordnet ist, wir verstehen, wer oder was Gott ist und so weiter. Kann denn eine Religion überhaupt konfliktfrei sein gegenüber anderen religiösen Gruppen? Weil das ist ja eigentlich schon in der Religion angelegt, wir haben, wie man es auf gut Deutsch sagt, Wahrheit mit Löffel gefressen.
Das sind jetzt zwei Fragen ineinander und ich muss mir überlegen, wo ich starte. Ich würde mal sagen, wir schauen mal auf dieses Thema quasi, wie legitimieren Religionen Gewalt zuerst. Und da die erste Beobachtung, die man macht, ist Krieg und Ähnliches kommt in allen Kulturen vor und dementsprechend sind auch alle Religionen betroffen. Wichtig, würde ich sagen, ist, dass bei dieser Frage Einsatz von kriegerischer Gewalt, Bürgerkrieg, immer zwei zentrale Aspekte drin stecken, die für das Führen eines Krieges grundlegend sind. Nämlich einmal geht es darum, es muss die Todesangst derjenigen überwunden werden, die zur Waffe greifen. Mhm. Und dafür, warum sollte man sein Leben riskieren? Und dafür müssen es Gründe geben. Da braucht es Legitimation und man stirbt halt besser für eine größere Sache, für die Liebsten oder deren Wohlergehen, aber eben auch für ewiges Leben oder eine sonst wie geartete Belohnung im Jenseits. Also das ist der erste Aspekt, Überwindung der Todesangst. Und der zweite Aspekt, der da drin steht, nämlich dass Krieg will motiviert und legitimiert sein. Leute ziehen in einen Krieg und töten Menschen nur dann, wenn sie das auch mit gutem Gewissen meinen, tun zu können. Mhm. Und das sind zwei Dinge, nämlich die dann auch die Religion speziell mit in solchen Situationen mit einspeist. Nämlich das eine ist, man findet quer durch die Religionen Vorstellungen vom gerechten Einsatz von Gewalt. Also das, im Christentum hieß das die Lehre vom gerechten Krieg. Also wann darf der Herrscher sich mit Waffengewalt gegen andere wenden oder verteidigen? Und das zweite ist die Tatsache quasi, dass es um Abwertung und Entmenschlichung von Gegnern geht. Mhm. Bei dieser Frage des gerechten Krieges, da muss man sagen, da landet man relativ schnell in philosophischen Diskussionen. Und deswegen neige ich dazu, diesen zweiten Aspekt mehr Gewicht zu verleihen, weil da geht's bei dieser Diffamierung und Abwertung des Gegners, da geht's darum, dass man das Gefühl der Leute direkt anspricht. Und diese Art von Diffamierung, die ist ansteckend, ja, und sie ist leicht zu übernehmen. Und wer sie sich einmal zu eigen gemacht hat, also wer das Gegenüber nicht mehr als einen Mitmenschen sieht, der ist auch tendenziell bereit, anders zu handeln, als wenn das so wäre. Also es geht kurz gesagt hier um einen sozialpsychologischen Vorgang, der sehr wichtig ist. Und wir untersuchen zum Beispiel in einem Forschungsprojekt Online-Predigten von solafistischen Predigern. Mhm. Und diese Predigten sind, das ist so unser Zwischenstand, ein Schlüssel zur Erklärung von Radikalisierung. Mhm. Weil was passiert da? Sozusagen, es gibt so eine Art Cocktail des Extremismus im Salafistischen. Und das eine ist, dass diejenigen, die die Predigten hören, oft die Opferrolle der Muslime vor Augen geführt kriegen. Mhm. Also die Unterdrückung durch den Westen, die Verfolgung durch bestimmte Herrschaftssysteme und so weiter. Dann spielt immer wieder die Pflicht zum Krieg, der Dschihad, eine Rolle. Es gibt viele Stellen, in denen Menschen, die nicht zum Islam gehören, dann sozusagen diffamiert werden, entmenschlicht werden. Und auch immer findet man in diesen Predigten dieses Motiv Belohnung im Jenseits. Also man sieht sowas, beides gehört zu Überwindung der Todesangst, Legitimation von tödlicher Gewalt gegen Dritte.
Mhm. Mhm. Ja. Also man hat gehört, dass Religion zu Konflikt und Gewalt führen kann, aber eben auch kann Frieden stiften. Eine spezifische Form von der Machtausübung ist der Sexismus, also Diskriminierung und Unterdrückung von Menschen aufgrund von ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Insbesondere betrifft das Frauen, die noch heute in vielen Religionen unterdrückt sind und ihre Freiheit eingeschränkt werden. Elha Manea ist Professorin für Politikwissenschaften und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit dem Zusammenhang von Religion und Sexismus. Mit ihrem muslimischen Hintergrund hat sie sich zum Beispiel mit dem Islam auseinandergesetzt.
Religion gibt vielen Menschen auf der ganzen Welt Sinn und Trost und hilft ihnen, mit Unsicherheiten umzugehen. Also Religion ist eine positive, kann eine sehr positive Quelle für Kraft für viele Menschen sein. Aber Religion ist selten neutral und kann als mächtiges Instrument zur Mobilisierung eingesetzt werden, sowohl zum Guten als auch zum Bösen. Wenn ich auf den Islam in seinen vielen Spielarten schaue, scheint mir diese Dualität deutlicher als in anderen Religionen zum Ausdruck zu kommen. Einerseits vertritt der Islam Prinzipien des Friedens, der Nachsinnliebe, der sozialen Gerechtigkeit, die bei seinen Anhängern großen Anklang finden und einen positiven Beitrag zu ihren Gemeinschaften leisten. Andererseits werden Interpretationen der islamischen Lehren zur Rechtfertigung von Gewalt, Unterdrückung und Extremismus herangezogen.
Wenn es aber um Sexismus geht, dann hat Elha Manea klare Vorstellungen, was das ist und wo die Wurzeln liegen.
Ich verstehe Sexismus als Diskriminierungen, Vorurteile oder Einschränkungen, die Menschen aufgrund ihres biologischen Geschlechts erfahren. Oft betrifft das Frauen und Mädchen. Wenn wir über Sexismus sprechen, schauen wir uns an, wie Vorurteile das Zusammenleben beeinflussen. Dazu gehört oder gehören zum Beispiel die Arbeitswelt, Kultur, Gesetze und persönliche Freiheiten. Ich denke, dass alle Religionen ein patriarchalisches Bild von der Rolle der Frau in der Gesellschaft haben. Und dies spiegelt sich in den Einschränkungen wider, die Frauen auferlegt werden. Religion kann Sexismus fördern. Viele Religionen haben früher Männer bevorzugt. Ich sage früher, aber auch heute. Männer bevorzugt und Frauen benachteiligt. Sie haben festgelegt, dass Männer über Frauen bestimmen dürfen. Das kann dazu führen, dass Frauen weniger Rechte haben und weniger Freiheiten genießen.
Elha Manea sagt weiter, dass die Unterdrückung der Frauen neben dem grundsätzlichen Unrecht auch viele negative Auswirkungen hat auf eine Gesellschaft. Frauen, die keine Bildung haben oder keinen Beruf können angehen, können auch weniger zum wirtschaftlichen Erfolg von einer Gesellschaft beitragen. Dazu werden Gewalt an Frauen normalisiert, was wiederum zu psychischen Problemen bei Frauen kann führen. So werden auch Familienbeziehungen und Kinder belastet. Also man sieht, Folgeschäden sind sowohl für die Frauen als Individuum immens, aber auch für die Gesamtgesellschaft. Umso wichtiger sehe ich, dass sich Gesellschaften, die in sexistischen Strukturen gefangen sind, anfangen weiterentwickeln.
Indem wir diese religiösen Interpretationen in Frage stellen, ihre historischen und hermeneutischen Kontexte aufzeigen, indem wir die schädlichen Folgen der Diskriminierung von Frauen ansprechen und indem wir darauf bestehen, dass Gott Ungerechtigkeit und Diskriminierung nicht duldet und Religionen daher kein Instrument zur Diskriminierung sein sollten. Das erfordert viel Arbeit. Viel Arbeit, viel Beharrlichkeit und viel Liebe. Liebe. Liebe für die eigene Gemeinschaft, Liebe für die eigene Religion. Sie sollte nicht als Instrument der Unterdrückung eingesetzt werden.
Sondern eben als positive Kraft innerhalb von einer Gesellschaft. Herr Liedhegener, welche positiven sozialen Funktionen erfüllt denn die Religion in der heutigen, modernen Gesellschaft, nicht vor 1000 oder 2000 Jahren?
Ja, das ist eine spannende Frage. Und ich hatte ja am Eingang unseres Gesprächs ja gesagt, die Frage, was Religion ist, ist ja auch nochmal zu diskutieren. Und wenn man diese Frage nach den positiven Wirkungen aufwirkt, muss man da nochmal einen Blick drauf werfen, was ist Religion eigentlich in unseren Gegenwartsgesellschaften, also hier in Europa, in Nordamerika. Und das bedeutet sozusagen, dass man das ein bisschen auch wieder ein bisschen aufteilen muss, weil die Definitionsversuche von Religion, die sind natürlich zahlreich und die haben Folgen, weil man schaut dann auf unterschiedliche Aspekte von Religion und unsere Studierenden im Masterstudiengang Religion, Wirtschaft und Politik, die verbringen einiges in Zeit damit, sich sozusagen klar zu machen, welche verschiedenen Möglichkeiten der Religionsdefinition gibt es und wozu führt das. Ich will es mal versuchen, indem ich sozusagen ganz grob zwei Linien aufmache, nämlich einmal würde ich sagen, ein Ansatz ist der, dass man bei den individuellen Glaubenserfahrungen von einzelnen Menschen ansetzt und sagt sozusagen, es geht da um die Lebensbewältigung, die positiven Funktionen. Das findet man schon ganz früh bei einem Theologen im 19. Jahrhundert, bei Schleiermacher. Mhm. Der sagt nämlich, Religion ist das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Mhm. Und mit diesem Versuch, ein besonderes Gefühl zu ziehen, hat er sich auch gegen die Aufklärung und die Religionskritik abzugrenzen versucht zu sagen, auch unabhängig von den Kirchen und unabhängig von der Art, wie die Kirchen jetzt auch gesellschaftlich auftreten, die Frage des Menschen bleibt. Und das ist dieses Gefühl der schlichtigen Abhängigkeit. Der zweite Strang, der setzt ganz anders ein. Und da würde ich vor allen Dingen Emile Durkheim, also einen französischen Soziologen, anführen, der als einer der Gründungsväter der Soziologie allgemein, aber speziell auch der Religionssoziologie gilt. Und für ihn ist klar, Religion ist Gemeinschaftsbezug. Ja, und es gilt, Religion ist ein solidarisches System von Überzeugungen und Praktiken, die sich auf heilige, das abgesonderte und verbotene Dinge, Überzeugungen und Praktiken beziehen, die in einer und derselben moralischen Gemeinschaft, die man Kirche nennt, alle vereinigen, die ihr angehören. Also Religion entsteht da, wo sozusagen die Gemeinschaft ist, und in dieser wiederkehrenden Praktizieren dieser Gemeinschaft, da steckt die Kraft der Religion drin. Und wenn man in der Tradition Dürkheims bleibt, also das Gemeinschaftliche, dann wird man sagen, wir empfinden die Nützlichkeit der Religion in der Gegenwart, vor allen Dingen in der Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft ist der Bereich, wo die Leute freiwillig, ehrenamtlich, unentgeltlich zusammenwirken, um bestimmte Aufgaben und Probleme zu lösen. Und dazu kann Religion einen Beitrag leisten.
Es geht dann sich um soziales Engagement, wo heute sehr, also in dem Sinne, viele Leute Religion noch wahrnehmen, also zum Beispiel Stichwort Gassenarbeit, Stichwort, man kümmert sich um obdachlose Menschen, gibt ihnen ein Zuhause oder vielleicht auch Bildung, gewisse Institutionen. Welche Rolle oder wie wichtig ist das soziale Engagement für die Rolle von einer Religion in der Gesellschaft?
Ja, also eine wichtige Möglichkeit, das greifbar zu machen und zu untersuchen, sind Studien zur Freiwilligenarbeit. Da gibt es den Freiwilligen Monitor in der Schweiz speziell. Und wir haben auch in Luzern eine eigene Umfrage durchgeführt, den Konitz Survey 2019. Und in diesem Bereich Religion und Engagement stimmen die Ergebnisse im Wesentlichen überein. Also erstens stellt man fest, es ist ein wesentlicher Teil der freiwilligen Arbeit, wird im religiösen Kontext erbracht. Also es ist eine Gelegenheitsstruktur, die vor allen Dingen auch von den großen Kirchen bereitgestellt wird und die auch die Menschen nutzen. Also klar, Sport ist größer, kulturelle Vereine sind größer, aber dann kommt schon auf Platz 4 oder 5 in der Regel das religiöse Engagement.
Oh ja, spannend.
Ja, und das Zweite, was man immer wieder in den Umfragen findet, die Frage, wer ist überproportional ehrenamtlich engagiert? Und da kann man sagen, dass Menschen, die eine Einbindung in Religionsgemeinschaften haben, auch diejenigen sind, die sich über die Religionsgemeinschaften hinaus stärker engagieren. Auch das fällt auf. Das ist jetzt nicht ein weltbewegender Unterschied, aber es ist ein Unterschied und es macht einen Unterschied. Und in dem Sinne kann man eben sagen, dass Religion in dem Kontext einen kleinen, aber feinen Unterschied macht. Und man sieht das auch, wenn man auf Motivationen, warum wird man eigentlich freiwillig engagiert tätig, guckt. Also das erste spannende Ergebnis ist, alle, die sich irgendwie engagieren, haben ein sehr ähnliches Motivationsprofil. Ja, also man will natürlich anderen helfen oder mit anderen zusammen was verwirklichen. Man will auch selber Spaß haben, das gehört auch dazu heutzutage. Man will sich auch ein Stück weit selber verwirklichen. Und diejenigen, die aus so einem religiösen Kontext raus freiwillig unterwegs sind, die sagen auch, ja, das ist für mich auch Ausdruck meines Glaubens. Also die machen eine Verbindung zwischen ihrer persönlichen Religiosität und dem Einsatz für das Große und Ganze.
Sie haben vorher die USA angesprochen, wo jetzt für mich auch erstaunlich war, dass dort also die Gruppe von der Nicht-Religiösen so gross ist wie noch nie. Werfen wir den Blick in die Schweiz. Was wissen Sie da dazu? Welche Rolle spielt Religion in der Schweizer Bevölkerung, mal so ganz allgemein gesehen, und wie hoch ist so die Identifikation mit so christlichen Werten, die man auch haben kann, wenn man nicht religiös ist?
Ja, das Verhältnis der Schweizerinnen und Schweizer zur Religion, das ist kompliziert und vielschichtig.
Spannend.
Ja. Also erstmal fällt natürlich auf, bezogen auf die Wohnbevölkerung insgesamt, variiert dieses Verhältnis zur Religion sehr stark nach der jeweiligen religiösen Tradition und der Frage, ob man einer Religionsgemeinschaft angehört oder eben auch nicht angehört. So findet man dann zum Beispiel oft, dass die religiöse Praxis, also meistens gemessen über den Teilnahme an Gottesdiensten oder Ähnlichem, die ist in der katholischen Kirche nach wie vor etwas höher als in den reformierten Landeskirchen. Man findet aber auch sehr breit in der Bevölkerung die Einstellung, Religion sei gut, aber für die anderen, nicht für einen selber.
Ja, das kann anderen Leuten helfen, genau, aber ich bin ja nicht angewiesen auf die Hilfe.
Und das andere Die meisten wünschen sich auch noch eine religiöse Sozialisation der Kinder. Und dann wird oft dann gesagt, ja, es geht um die Vermittlung dieser prosozialen Werte. Mhm. Aber wenn man als Erwachsener unterwegs ist, dann hat man im Durchschnitt der Schweizer Bevölkerung ein sehr distanziertes Verhältnis zu den Kirchen und zur religiösen Praxis. Mhm. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist die Sache, dass die migrantischen Gemeinschaften, bei denen sieht es nochmal wieder anders aus. Für die spielt, sofern sie in, nicht jeder, der zugewandert ist in der Schweiz, ist eingebunden in solche Gemeinschaften, aber wenn, dann haben die auch eine eminent soziale Funktion. Also die starke religiöse Praxis verbindet sich dann auch mit der lauter Möglichkeiten und Hilfestellungen in die neue Gesellschaft, in die Schweizer Gesellschaft reinzukommen und dort dann auch Aufnahme zu finden. Ja.
Was mit der Zugehörigkeit zu den Gruppen und Identifikation kann schaffen.
Ja, aber auch ganz praktische Lebenshilfe, also wie die vielen kleinen Dinge, die man lernen muss, wenn man sich in einem neuen Umfeld orientieren will. Genau. Ja.
Neueste Zahlen vom Bundesamt für Statistik zeigen, dass in der Schweiz 34% der Bevölkerung nicht an Gott glauben. Und die sind damit seit kurzem die grösste Gruppe, wenn es um Religion geht. Warum sind die Leute heute nicht mehr gläubig oder wieso eben doch?
Glaubst du an irgendeinen Gott?
Nein.
Ja.
Nein.
Ja, ich bin gläubig.
Ja, sicher bin ich gut.
Ich weiß nicht, ob ich so als gläubig soll betiteln.
Ich gehöre noch der Kirche an, katholische Kirche, aber eben bin ich in dem Sinne gläubig.
Ich bin früher in die Kirche gegangen, aber mehr wegen der Familie. Aber jetzt nicht, dass ich wirklich gläubig bin und selber darum bete. Aber ich glaube an Gott, das ja.
Also es hilft mir, dass Gott ist immer bei mir. Ja, es ist von der Familie, das ist so.
Was gibt dir dein Glaube im Leben positiv?
Also es stärkt mich auch so, wenn ich immer so ein Gebet machen kann.
Wenn es einem schlecht geht, weiss man, es ist wie immer jemand. Für ein paar Leute ist es wie auch, dass man einfach etwas vor Augen hat und dass man nicht so orientierungslos einfach leben tut.
Kann man es auch überall austreten. Was bis jetzt noch dagegen gesprochen hat, ist, dass ich finde, dass die katholischen Kinder lokal auch viele gute Sachen machen. Skeptisch bin ich vor allem gegenüber Rom und dem ganzen Konstrukt oben dran ist.
Kannst du dir denn vorstellen, wieso es immer mehr Leute in der Schweiz gibt, die jetzt nicht mehr religiös sind?
Ja, ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass halt die Leute nicht ein fixes Bild von einer Religion haben, von einem Glauben haben. Unser Umkreis wird man nicht festgelegt werden auf etwas Bestimmtes, wo man daran so glauben soll. Und die meisten Religionen haben relativ klare Regeln, die schon viel früher festgelegt worden sind.
Man hat verschiedene Argumente gehört für die Religion. Ich weiss, es ist jemand da, wenn es mir schlecht geht. Es hilft mir im Alltag und so weiter. Also so das persönliche Wohlbefinden ist ziemlich wichtig in der Religiosität der Menschen. Kann man das sagen, was für eine Auswirkung die Religion auf die psychische Gesundheit, auf das Wohlbefinden im Allgemeinen hat?
Ja, das ist eine spannende Frage. Und in der Tat gibt es sowas wie Glücksforschung.
Ja.
Und auch in der Schweiz und der Standort, ein wichtiger Standort ist immer die Universität Zürich gewesen. Und interessanterweise ist das ein Thema, was die Ökonomen eher untersuchen als die Soziologen oder Politikwissenschaftler. Und die sind zu interessanten Ergebnissen gekommen. Die haben eigentlich gar nicht direkt und explizit nach Religion gefragt und gesucht. Sie haben es mit abgefragt und dann sind sie drauf gestoßen. Die Antwort auf die Frage lautet, ja, gläubige Menschen sind im Schnitt etwas glücklicher als ihre säkularen Mitbürgerinnen.
Spannend.
Aha. Genau. Und generell zeigt sich natürlich im internationalen Vergleich immer wieder sozusagen, die Schweiz macht glücklich. Ja, das ist ein großer Pluspunkt der Schweiz und da ähnelt sie viel den skandinavischen Ländern, die auch in der Hinsicht immer ganz oben landet und was nutzt natürlich dann auch dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Vielleicht muss man aber auch sagen, also dass man noch, die Forschungen sind noch relativ neu oder relativ jung und man kann ja vielleicht auch mal fragen, sind religiöse Menschen glücklicher oder sind glückliche Menschen religiös? Das heißt,
Huhn oder Ei.
Genau, Huhn oder Ei, also die Kausalitäten, da wird man vielleicht noch mal drüber nachdenken und das heißt, das werden auch spannende weitere Ergebnisse sein aus dieser Forschungsrichtung.
Vom Persönlichen vielleicht nochmal so aufs Gesellschaftliche. Wir haben viel darüber geredet, wie Religion kann spalten, kann zu Gewalt und Kriegen führen, aber wie kann Religion zum Beispiel so in einer pluralistischen Gesellschaft wie der Schweiz, wo vom urbanen Raum über den ländlichen Raum verschiedene Sprachregionen, verschiedene kulturelle Religionen, wie kann da Religion auch zu Toleranz führen und vielleicht Verständnis für Unterschied von anderen? Hat die Religion die Kraft?
Also ich glaube, da leisten die Religionsgemeinschaften und die vielen Gruppen sehr, sehr viel für die Schweizer Gesellschaft. Natürlich hat Religion auch diese Potenziale und diese Kraft. Also man braucht ja nur an die verschiedenen Aktivitäten denken, Haus der Religionen in Bern oder so, interreligiöser Dialog. Das sind alles Aspekte, wo Religionen miteinander und im gesellschaftlichen Umfeld sich darum bemühen, Zusammenleben in der Schweiz, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Also klar, interreligiöser Dialog ist wichtig. Ich möchte aber auf einen Aspekt hinweisen, der vielleicht ein bisschen überraschend ist und einen anderen Ansatz darstellt, wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht. Wir reden bei der Schweiz und bei den Nachbarländern ja über Demokratien. Und Demokratien sind, wenn man genau hinschaut, und das muss der Politikwissenschaftler ja, komplizierte staatliche und gesellschaftliche Ordnung. Man sieht im weltweiten Vergleich, wie schwer das ist, eine gut funktionierende Demokratie, wie es die Schweiz ist, zu haben. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil von funktionierenden Demokratien ist etwas, was man so als Grundkonsens bezeichnen könnte. Also eine grundlegende Übereinstimmung darüber, wie die politische Ordnung aussehen soll und wie man miteinander umgeht. Also es geht bei diesem Grundkonsens um die Anerkennung, wenn man das sozusagen auf die einzelnen Personen bezieht, um die Anerkennung aller derjenigen, die in einer Gesellschaft leben, als prinzipiell gleiche und gleichberechtigte. Unbeschadet aller anderen Unterschiede wie Geschlecht, Herkunft, finanzielle Lage und gerade auch Religion müssen sich die Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft wechselseitig die Bürgerrolle zusprechen. Und das ist ein abstrakter Gedanke, den der Sozialphilosoph John Rawls prominent gemacht hat. Aber die Wirkung dieses Gedankens ist extrem praxisrelevant. Und dementsprechend muss man sagen, ohne diese wechselseitige Anerkennung in der Bürgerrolle wird es nicht zu einer funktionierenden Demokratie kommen. Und jetzt kommt der Punkt, wo die Religion ins Spiel kommt, weil wer unterstützt diese Vorstellung, dass du und ich Gleichberechtigte in der Gesellschaft, in der Politik sind? Und John Rawls hat das sehr schön dargestellt sozusagen. An sich ist dieser Gedanke selbsttragend. Ja, aber je mehr Leute ihn haben und je mehr Quellen es gibt, aus denen er sich speist, umso besser für die Zukunft der Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das ist ein Punkt quasi, wo die religiösen Traditionen, wir kennen fast alle irgendwie den Gedanken, dass die Menschen vor Gott gleich sind, gleich geschaffen sind, Ebenbild Gottes sind. Und dieses sozusagen Wissen um die Gleichartigkeit der Menschen trotz aller Unterschiede, das kann helfen. Und da würde ich sagen, liegt ein ganz wesentlicher Punkt, wo Religion heute und in Zukunft in einer pluralistischen Gesellschaft einen Beitrag leisten muss. Also sozusagen tragender politischer Grund.
Da kann man als Mitglied von einer Religion auch etwas lernen, als Mitglied von einer Gesellschaft, wo man dann eins kann fast übertransportieren.
Ja, und die Religionen müssen sich quasi auch dieser Reflexion auf diese Dinge mal annehmen. Also das ist so häufig, ist das gewusst und getan aus Tradition. Deswegen habe ich es herausgehoben heute, um zu sagen, schaut da auch noch mal hin. Also es könnte wichtig sein für das, was ihr tut und wie ihr über euch selbst denkt. Und unabhängig, ob das jetzt Christen, Juden, Muslime, Buddhisten, hinduistische Traditionen sind, ich glaube, diese Art von Reflexion auf das, wie können wir eigentlich zusammenleben in Vielfalt, das können alle aufbringen.
Das zeigt nochmal sehr schön, dass wir am Anfang schon angesprochen haben, dass eben Religion nicht einfach eine isolierte Sache ist, sondern, wie Sie es gesagt haben, so ein Querschnitt ist durch verschiedenste gesellschaftliche Institutionen und Phänomene. Danke vielmals, dass Sie Ihre Expertise heute mit uns geteilt haben. Ich hätte Ihnen noch eine Abschlussfrage, nämlich eben die, die wir heute gestellt haben, Religion als Fluch oder Segen. Wie sehen Sie das? Ist Religion eher etwas Positives oder Negatives für eine Gesellschaft? Und was müsste passieren, dass die Religionen noch mehr zum Segen könnten werden für eine Gesellschaft?
Das ist eine provokante Frage. Und ich will die auch nicht ausweichen. Und deswegen antworte ich jetzt quasi nicht als Wissenschaftler oder Politikwissenschaftler, sondern ich möchte eine Einschätzung mit Ihnen teilen, die ich sozusagen als Bürger und Mitglied der Gesellschaft habe. Religion ist ein Segen, wo sie dem Einzelnen im Alltag hilft und allgemein den Zusammenhalt der Gesellschaft fördert. Einer Schweizer Gesellschaft, die eben, das haben wir auch schon mal angetönt, bunter und vielmals auch disparater wird. Und wenn Religion zum Segen werden soll, dann würde das bedeuten, der Säkularisierungstrend müsste gebrochen werden. Es bräuchte sowas wie einen neuen religiösen Frühling in der Schweiz. Religion und speziell der christliche Glaube in seinen Spielarten müsste wieder für mehr Menschen relevant werden, von ihnen als eben auch eine Hilfe zum Leben wirklich entdeckt werden. Ich weiß als Wissenschaftler, dass diese Trendwende in absehbarer Zeit so nicht zu sehen ist. Wir hatten es ja auch gerade quasi mit der Umfrage vom Bundesamt für Statistik. Aber wenn man diese Frage mal so aufwirft, einer potenziellen Trendwende, dann ist das vielleicht eine provokante Antwort auf diese provokante Frage. Weil es geht darum, sich vielleicht mal selbst die Frage vorzulegen, was fehlt, wenn die Verankerung in der Transzendenz, wenn der Gottesbezug fehlt, sei es im Alltagsleben oder sei es in der Gesellschaft. Wenn man diese Frage mal wirklich wieder stellt, dann kann Ungewöhnliches passieren. Und vielleicht ist eines der vielen schönen Schweizer Kirchengebäude ein Ort dafür, das mal zu machen. Und mein persönlicher Geheimtipp wäre die Felsenkapelle auf Rigi-Kaltbad. Da ist der Himmel näher.
Danke für Ihr Schlusswort und auch noch für den Ausflugstipp, Herr Leithägener. Merci, dass Sie da sind.
Dankeschön für die Einladung.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns immer über ein Abo in eurer Audio-App, dass ihr keine Folge mehr verpasst in der Zukunft. Zum Beispiel das nächste Mal, wenn wir der Frage nachgehen, wie sich Beruf und Familie am besten vereinbaren lassen und wo da die Schweiz im internationalen Vergleich steht. Das dann in der nächsten Durchblick-Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.